jetzt das Heute-Journal. Mit Kai Sölwe-Richter und Bettina Schausten.
Guten Abend. 11. Januar. Von heute an gelten die schärferen Corona-Maßnahmen deutschlandweit. Strengere Kontaktbeschränkungen etwa. Doch deutschlandweit heißt in dieser Pandemie immer auch, es ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. Hier ist die 15 Kilometer Entfernungsregel Pflicht, dort ist sie bloß Empfehlung. Hier sind die Schulen geschlossen, dort bleiben sie offen. Und beim Impfen hat ohnehin jedes Land sein eigenes Tempo. So begann diese Arbeitswoche für viele mit der Ahnung, dass das vielbeschworene Jahr 2021 nicht halten könnte, was es Silvester noch versprach. Dara Hassan-Zadeh mit seinen Notizen aus Deutschland.
Es ist der erste Tag im bundesweiten Lockdown. Ab heute gelten verschärfte Kontaktregeln. Ein Haushalt darf sich nur noch mit einer weiteren Person zu Hause treffen. Die wenigen, die in Hannovers Innenstadt unterwegs waren, begrüßen die Verschärfung.
Und es muss sich vielleicht mal jeder einen eigenen Kopf fassen und mal fragen, ob er nicht jedes Wochenende los muss.
Ich werde mich daran halten, auch wenn ich es nicht verstehe, aber ich werde es trotzdem einhalten.
Ich darf zu meinen Eltern fahren, aber meine Eltern dürfen nicht zu mir kommen zu zweit. Aber ja, ich werde mich dran halten.
Dass es einheitlich gemacht wird. Und dann würden wir vielleicht eher durchsteigen.
Die Einheitlichkeit in Deutschland leidet an den Ausnahmen in den jeweiligen Bundesländern. Auch in Krefeld leere Innenstädte und geschlossene Geschäfte, die auf ihrer Winterkollektion sitzen bleiben. Im Internet machen Inhaber auf ihre Situation aufmerksam unter gleichnamigen Hashtag. Heute öffneten sie ihre Läden kurz, um ein Foto von sich zu machen, vor ihren unverkäuflichen Waren.
Die Innenstädte werden veröden. Das ist wirklich so und das ist kein Thema für die Zukunft. Irgendwann, das wird noch in diesem Jahr passieren.
Keine 25 Kilometer von Bonn entfernt öffnet Heinz-Gerd Balensiefen seinen Jausen-Imbiss. Mehr als Essen zum Mitnehmen darf der Restaurantbesitzer nicht verkaufen. Durch den verschärften Lockdown kommen immer weniger Kunden.
Das ist unser Leben. Wir bestreiten unser Leben und Unterhalt davon.
Wir haben Angst. Wir haben wirklich Angst. Wir haben Existenzängste.
Erst 2019 hat er seine Mühle liebevoll restauriert und ordentlich investiert. Nur eine Abschlagszahlung kam bisher als Hilfe bei ihm an. Seit November ist das Restaurant zu und wird es weiter sein. Fahrt ins thüringische Eisfeld. Diese Reise ist ab heute für Ausflügler verboten. Hier gilt jetzt die 15-Kilometer-Regel. Ohne triftigen Grund darf niemand mehr in oder aus dem Landkreis fahren. Bitter für den Skiliftbetreiber. Endlich liegt Schnee und nun darf niemand kommen. Er flüchtet sich in Selbstironie.
Wir sind Besitzer und Eigentümer und Betreiber und Lockdown-Geschädigte und Nichtstuer im Moment. Also alles, was so negativ zueinander passt.
Der Inzidenzwert im Kreis ist jenseits der 500. Bürgermeister Sven Gregor bespricht sich mit dem Leiter des Ordnungsamts. Kontrollen ja, aber zunächst keine Bußgelder. Sie setzen auf Einsicht und hoffen, dass niemand aus dem nahen Franken anreisen wird. Ein Spielplatz mitten in München. Das letzte Refugium für Minela Rugovac und ihrer 5-jährigen Tochter außerhalb der Dreizimmerwohnung. Ihre Tochter leidet an Asthma und sie selbst ist wieder schwanger. Beides bereitet ihr Sorgen in Corona-Zeiten.
Ich kann das nicht mehr. Letztes Jahr hieß es auch genauso das Gleiche und dieses Jahr auch irgendwie nimmt kein Ende.
Die schwangere Mutter ist erschöpft wie viele Menschen in Deutschland. Und dabei ist heute erst Tag 1 des verschärften Lockdowns.
Ja, Eltern und Kinder fühlten sich heute vielerorts ins Frühjahr des letzten Jahres versetzt, als die Schulen in der ersten Corona-Welle Neuland betraten. Homeschooling. Leider zu häufig im digitalen Nirvana. Doch selbst wo die Lernplattformen inzwischen funktionieren, bleibt häufig ein Betreuungsproblem für berufstätige Eltern, die nicht im Homeoffice arbeiten können. Hessen zum Beispiel lässt auch deshalb für Kinder bis zur 6. Klasse die Schulen offen, bietet betreutes Lernen an. Mit welchen Folgen wird die Notbetreuung zum Regelbetrieb? Dominik Lessmeister berichtet.
Es ist ein anderer Schulstart als sonst nach den Ferien. Eigentlich sollten die Schulen geschlossen bleiben. Doch es gibt keine einheitliche Linie in den Ländern. So können in Hessen Eltern, die arbeiten müssen, ihre Kinder zur Schule schicken, zumindest in den unteren Jahrgängen. An der Robert-Schumann-Grundschule organisiert Katharina Hattig-Böhm nun beides. Den Fernunterricht für die Kinder zu Hause und die Betreuung in der Schule. Für die Lehrerinnen und Lehrer eine Herausforderung.
Der versuchen wir gerecht zu werden, indem wir einerseits die Schülerinnen und Schüler, die zu Hause betreut werden können, mit einem gut strukturierten Unterrichtsmaterial versorgen. Dazu nutzen wir zum Beispiel digitale Pinnwände, Wochenpläne und wir haben eine Materialschleuse eingerichtet. Auf der anderen Seite versorgen wir die Kinder, die eben zu uns kommen und am Präsenzunterricht teilnehmen, mit demselben Material.
Etwa 40% der Kinder waren heute Morgen anwesend in der Wiesbadener Grundschule. Im Schnitt waren es in ganz Hessen etwa ein Fünftel bis Klassenstufe 6. Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die gleichen Aufgabenblätter wie die Kinder im Homeschooling. Unterricht findet nicht statt. Nur bei Fragen hilft die Lehrerin. Die Eltern können darüber jetzt wöchentlich entscheiden. Die Gewerkschaft GEW sieht das kritisch.
Viele Eltern haben Angst, dass ihre Kinder etwas verpassen. Eltern sagen auch, Kinder können zu Hause nicht gut lernen. Und Eltern sind, auch wenn sie im Homeoffice sind, ja trotzdem arbeitend und wissen auch oft nicht, wie sie diese Situation miteinander verknüpfen sollen.
Das hessische Kultusministerium appelliert an die Eltern, ihre Kinder, wann immer möglich, nicht in die Schule zu schicken. Überlässt aber anders als bei der Schulschließung im Frühjahr die Entscheidung den Eltern.
Das liegt vor allem daran, weil man beim Notbetreuungssystem dann von Staats wegen entscheiden muss, welche Eltern Betreuungsbedarf geltend machen können und welche nicht. Und diese Entscheidung wollten wir vermeiden. Da wollen wir eigentlich wirklich die Eltern fragen, uns nach den Eltern auch richten, wer diesen Bedarf für sich selbst sieht, wer diesen Bedarf hat.
Kritiker sagen, das Kultusministerium lasse die Eltern mit der Entscheidung allein. Gerade in der Grundschule aber benötigen Kinder die meiste Aufmerksamkeit. Digitales Lernen sei schwierig bei den Kleinsten, berichten Eltern.
Die Belastung ist enorm hoch, vor allen Dingen in der Grundschule. Man muss sich wahnsinnig gut strukturieren. Wir gehen oft abends schon die Aufgaben durch für den nächsten Tag, arbeiten mit Post-its, gucken, was die Kinder da noch an Unterstützung brauchen. Und am nächsten Morgen muss dann einer von beiden in der Grundschule bei den Kindern Unterstützung leisten. Die können das noch nicht alleine.
Die Schulschließungen sind ein Spagat. Möglichst viele Kinder und Jugendliche sollen zu Hause bleiben. Gleichzeitig aber fehlt es an Entlastung für berufstätige Eltern.
Ja, wie soll das gehen, die Kinder am Küchentisch lernen zu lassen, wenn die Eltern im Büro, im Betrieb, in der Produktionshalle arbeiten müssen? Und was nutzt es gegen die Verbreitung des Virus? Dass die Arbeitswelt bisher weitgehend ausgenommen ist von strikten Regelungen, darüber ist eine Debatte entbrannt. Und in der haben sich heute auch die Grünen positioniert auf ihrer Jahresauftaktklausur ins Wahljahr 2021. In Berlin begrüße ich jetzt die Vorsitzende Annalena Baerbock. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Also eine Pflicht zum Homeoffice wollen Sie verhängen, das hörte man heute von Ihnen. Ist das mehr als der Appell, den der Bundesarbeitsminister Heil heute an Unternehmen, überhaupt an die Wirtschaft richtet? Also Sie wollen, Frau Baerbock, Homeoffice als Zwangsmaßnahme?
Nein, nicht als Zwangsmaßnahme, aber überall dort, wo es möglich ist, als Gebot, dass Menschen zu Hause arbeiten, damit sie nicht den öffentlichen Nahverkehr nutzen müssen, wo wir nach wie vor ja volle Züge haben. Und vor allen Dingen, damit sie nicht in Großraumbüros sitzen, weil es ja schon etwas absurd ist, dass wir im Privaten auf den niedrigsten Kontakt runtergehen, aber dann Menschen nach wie vor in Großraumbüros arbeiten, gerade in vielen Verwaltungen weiterhin ins Büro fahren. Und wenn wir nach Großbritannien schauen, wenn wir nach Irland oder auch Dänemark schauen, diese Mutation, die dort gerade sich massiv ausbreitet, das sind eigentlich die Warnbilder, die wir im Frühjahr aus Bergamo hatten.
Sie sagen keine Zwangsmaßnahme, aber doch muss es ja irgendwie umgesetzt werden, wenn Sie sagen, das sollte verpflichtend sein. Wie wollen Sie das machen? Also Bußgelder verhängen, kann sich die Wirtschaft darauf einstellen? Soll sich die Wirtschaft darauf einstellen?
Seit 1.1. ist es jetzt möglich, dass im Arbeitsrecht angesichts dieser Pandemie per Verordnung Unternehmen auferlegt werden kann, dass es ein Gebot zum Homeoffice gibt. Das heißt, überall, wo es möglich ist. Für manche Mitarbeitenden ist das nicht möglich, wenn er zu Hause überhaupt gar keine Situation hat, von dort zu arbeiten, keine Infrastruktur. Aber bei ganz, ganz vielen Bereichen ist es halt möglich. Und dort dann all diejenigen Arbeitenden wirklich auch zu Hause arbeiten zu lassen, das könnte der Arbeitsminister mit dieser Verordnung jetzt anordnen.
Der aber nicht wirklich so ran will an dieses Thema. Die Wirtschaft warnt natürlich jetzt schon vor Zwangsmaßnahmen, aber auch der Verdi-Chef zum Beispiel, Wernicke, der sagt, das ist alles schwierig für Beschäftigte. Oft haben die nicht mal einen Platz für den Schreibtisch zu Hause. Also bitte nicht verpflichtend machen.
Ja, einfach ist es gerade ja für niemanden. Das ist vollkommen klar. Und die One-Size-Fits-All-Lösung, also die eine Superlösung für alle, die wird es nicht geben. Aber wir müssen jetzt schauen, wie wir ganz pragmatisch in allen Bereichen dafür sorgen können, dass die Kontakte massiv reduziert werden. Und mich haben gerade in den letzten Tagen noch mal ganz, ganz viele Zuschriften auch erreicht, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sagen, wir möchten gerne zu Hause sein, aber dann müssen wir doch ins Büro kommen. Es wäre eigentlich möglich. Und deswegen überall, wo es möglich ist, soll es jetzt auch stattfinden. Wie gesagt, in dem Einzelfall, wo halt ein Arbeitnehmer dann sagt, das geht aber zu Hause nicht, ich kann das nicht, weil ich eine Zwei-Zimmer-Wohnung habe und hier noch zwei kleine Kinder, dann kann der auch in sein Einzelbüro kommen. Aber alle, wo das möglich ist, dann muss es auch entsprechend umgesetzt werden, weil jeder einzelne Kontakt zählt in dieser wahnsinnig schwierigen Situation.
Mehr Homeoffice, das erleichtert natürlich auf den ersten Blick auch die Situation für Eltern, die dann Kinder womöglich zu Hause betreuen müssen. Aber Sie wissen das auch, das ist natürlich eigentlich keine Lösung. Beides gleichzeitig ist schwer zu vereinbaren. Oft genug landet das Problem dann bei den Frauen, den Müttern, denen eine Doppelbelastung angelastet wird. Das nehmen Sie auch in Kauf? Müssten die Grünen nicht kreativere Ideen entwickeln?
Ja, das ist ja nicht nur der einzige Vorschlag, den wir gerade gemacht haben. Parallel dazu müssen wir viele weitere Maßnahmen ergreifen. Zum Beispiel, dass wir die gesamte Gesellschaft mit FFP2-Masken jetzt ausstatten, dass diejenigen, die nach wie vor im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind, mit den Masken unterwegs sind, die bestmöglich schützen. Wir müssen zudem dafür sorgen, dass die Schnelltests, die man jetzt ja selber auch anwenden kann, da hat sich ja auch ganz, ganz viel getan in den letzten Wochen, dass man selber Schnelltests machen kann, vorne im Rachenbereich, nicht mehr so weit hinten, dass die auch für die Eigenanwendung zugelassen werden, dass diejenigen Eltern, die ihre Kinder in die Notbetreuung schicken müssen, und das war mir in den letzten Wochen auch wichtig, das Angebot muss weiter bestehen, auch für die Kinder, die zu Hause nicht beschult werden können, weil eben kein Laptop da ist, die müssen auch nach wie vor in der Schule beschult werden können, dann sollten dort auch diese Schnelltests für Personal zugelassen werden. Also da wäre jetzt der Gesundheitsminister gefragt, eben diese Anwendung für die Selbstanwendung von Schnelltests für die entsprechenden Fachkräfte auch zu gewährleisten.
Vorschläge aus der Opposition an die Regierung. Vielen Dank, Annalena Baerbock.
Danke ebenso. Alles Gute.
Und das Gespräch haben wir aus Termingründen am Abend aufgezeichnet. Ja, mehr zur Debatte bei den Grünen, jetzt auch bei Kai Solwe-Richter.
Ja, denn die Grünen haben nicht nur kurzfristige Corona-Maßnahmen gefordert, sondern auch langfristige Konsequenzen aus der Pandemie. Dafür solle der Staat in den kommenden 10 Jahren 500 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, heißt es in einem Papier des Parteivorstands. Unter anderem müsse in effizientere Verwaltungen, Schulen oder Kultur investiert werden. Außerdem brauche es bessere Bedingungen bei der Pflege und ein neues Finanzierungskonzept für Kliniken. Hartz IV wollen die Grünen durch eine Garantiesicherung ersetzen, für alle, deren Vermögen und Einkommen nicht ausreichen. In Deutschland sind die ersten Dosen des Corona-Impfstoffes von Moderna angekommen. Es ist der zweite Impfstoff, der in der EU zugelassen ist und wirkt ähnlich wie der Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Gesundheitsminister Spahn sagte im ZDF, es werde vorerst keine Wahlfreiheit zwischen den einzelnen Impfstoffen geben. Dafür sei die Menge noch zu klein. Bis Ende März rechnet die Bundesregierung mit 2 Millionen Dosen des US-Herstellers. Die Bundesregierung will Labore dazu verpflichten, gezielt nach hochansteckenden Virusvarianten zu suchen. Dafür sollen 200 Millionen Euro bereitgestellt werden. Das Gesundheitsministerium bereitet eine Verordnung vor, die eine sogenannte Gensequenzierung bei positiven Corona-Tests zur Pflicht macht. Damit reagiert die Regierung auf Virusvarianten, die in Großbritannien und Südafrika entdeckt wurden und sich deutlich schneller ausbreiten als die bisherigen Varianten. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung Bareis rechnet nicht damit, dass in den Osterferien Urlaubsreisen möglich sein werden. Besser werde es erst ab Pfingsten, sagte er RTL und NTV. Mit Blick auf den Sommer zeigte sich Bareis optimistisch. Wenn bis dahin die meisten Menschen geimpft seien, könnten sogar Fernreisen möglich sein, soweit es die Lage im Zielland erlaube. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt haben zu mehr Klima- und Artenschutz aufgerufen beim virtuellen One Planet-Gipfel. Die Teilnehmer sagten knapp 12 Milliarden Euro für die sogenannte grüne Mauer zu. Dafür sollen in der Sahelzone tausende Kilometer Bäume gepflanzt werden, in einem Streifen von Djibouti bis zum Senegal. Die natürliche Barriere soll die Ausbreitung der Sahara stoppen und so Dürren und Hungersnöte verhindern. Bislang scheiterte das Projekt an fehlendem Geld.
Der Countdown läuft, noch 9 Tage, bis Donald Trump das Weiße Haus verlassen muss, bis sein Nachfolger Joe Biden vereidigt wird. Und die bange Frage in Washington ist, was kann Trump in 9 Tagen noch anrichten? Einem Land Schaden zufügen, das ihm die Wählerinnen und Wähler vor 4 Jahren anvertraut hatten. Die Demokraten haben ihrer Ankündigung heute Taten folgen lassen und 2 Wege beschritten, den Präsidenten aus dem Amt zu entfernen. Selbst wenn das erst nach seiner Amtszeit gelingen sollte, hätte es große symbolische und sehr konkrete Wirkung. Britta Jäger.
Eine Resolution für eine Amtsenthebung des US-Präsidenten, eingebracht von den Demokraten im Repräsentantenhaus. Der Vorwurf Anstiftung zum Aufruhr. Donald Trump habe die Integrität des demokratischen Systems bedroht, die friedliche Machtübergabe verhindert, eine gleichrangige Staatsgewalt gefährdet, heißt es. Zeitgleich fordern die Demokraten in einer weiteren Resolution von Vizepräsident Pence, US-Präsident Trump vorzeitig aus dem Amt zu entfernen. Die Resolution fordert Vizepräsident Michael R. Pence auf, die Mitglieder des Kabinetts einzuberufen und den Präsidenten mit dem 25. Verfassungszusatz für unfähig zu erklären, seine Amtsgeschäfte auszuführen. Fraglich, ob der Vizepräsident der Aufforderung bis morgen folgen wird. Und so könnte das demokratisch geführte Repräsentantenhaus nun wohl am Mittwoch über die Amtsenthebung Trumps abstimmen. Wir müssen klar machen, dass das, was am Mittwoch passiert ist, Konsequenzen haben muss. Die, die sagen, wir sollten unseren Blick auf etwas anderes richten, einfach weitermachen, die meinen im Prinzip, das, was passiert ist, ist okay. Die Demokraten wollen mit der Amtsenthebung vor allem sein politisches Comeback verhindern, dem künftigen Präsidenten Biden aber dadurch den Start in sein Amt nicht erschweren. Die Idee, das Verfahren im Senat erst nach den ersten 100 Tagen der neuen Regierung zu eröffnen, bügelt Biden heute ab. In der ersten Hälfte des Tages kümmern wir uns um die Amtsenthebung. In der zweiten Hälfte nominieren und vereidigen wir meine Leute und besprechen ein neues Hilfspaket. Unterdessen meldete sich Arnold Schwarzenegger zu Wort. Er vergleicht die Gewalt am Kapitol mit der Reichspogromnacht. Mittwoch war die Nacht des zerbrochenen Glases hier in den Vereinigten Staaten. Sie sind auf den Prinzipien herumgetrampelt, auf denen die USA gegründet worden sind. Das Kapitol ist abgeriegelt. Auch das Washington Monument bleibt bei Bidens Vereidigung geschlossen. Höchste Alarmbereitschaft in Washington. Die letzten Tage mit Trump im Weißen Haus noch turbulenter als befürchtet.
Ja, und das wollen wir noch vertiefen mit unserer Washington-Korrespondentin Ines Trams. Ja, Ines, welche Aussichten hat das Amtsenthebungsverfahren jetzt so auf den allerletzten Metern?
Die Chance ist da und groß, dass die Demokraten durchziehen mit der Idee des Amtsenthebungsverfahrens. Im Abgeordnetenhaus schon am Mittwoch dieser Woche könnten sie es mit einfacher Mehrheit beschließen. Die Demokraten hätten dann erreicht, dass Präsident Trump abgestraft würde, zur Rechenschaft gezogen würde mit einem zweiten Amtsenthebungsverfahren gegen ihn. Die Demokraten sehen ja Trump als geistigen Brandstifter für den Sturm aufs Kapitol. Wahrscheinlich allerdings ist, dass die notwendige Zweidrittelmehrheit im Senat dafür zusammenkommt. 17 Republikaner müssten die Demokraten dafür auf ihre Seite ziehen. Das ist dann doch eher unwahrscheinlich. Und damit ist ebenfalls unwahrscheinlich, dass verhindert werden kann, dass Trump jemals wieder für ein öffentliches Amt, ein Bundesamt antreten würde. Denn genau dafür ist das notwendig, eine Anklage im Senat.
Ja, und birgt das Ganze nicht zudem die Gefahr, dass Trump in den Augen seiner Anhänger zum Märtyrer gemacht wird geradezu?
Richtig, ich denke auf jeden Fall. Ein Amtsenthebungsverfahren würde von Trumps Anhängern gesehen, verstanden werden als eine Rache der Demokraten. Ein Impeachment würde, genau wie auch schon zuvor das Twitter-Verbot gegen Trump, als Rache der Demokraten gesehen und könnte Trump zum Märtyrer machen und würde Trumps Anhänger noch weiter von der etablierten Washingtoner Politik entfernen, als sie es eh schon sind. Generell birgt ein solches Impeachment ja das Risiko, dass es Land und Politik gleichermaßen zerreißt. Und dabei wäre es ja eigentlich die zuvorderste Aufgabe für den neuen Präsidenten, die Gesellschaft wieder zu einen und Brücken zu bauen.
Danke, Ines, nach Washington. Und jetzt noch einmal Nachrichten mit Kaiser.
Ja, da bleiben wir indirekt beim US-Präsidenten. Twitter hatte ja das Konto von Donald Trump gesperrt und das sorgt für Diskussionen auch in Deutschland. So sagte Regierungssprecher Seibert, Bundeskanzlerin Merkel halte es für problematisch, wenn solche Schritte nicht innerhalb eines gesetzlichen Rahmens erfolgten. Die Meinungsfreiheit als Grundrecht von elementarer Bedeutung könne nur durch den Gesetzgeber eingeschränkt werden, nicht nach der Maßgabe von Unternehmen. Der Corona-Shutdown fordert weiterhin seinen Tribut. Nun ist auch dem Modehändler Adler die Luft ausgegangen. Das Unternehmen hat einen Insolvenzantrag gestellt und steht damit exemplarisch für viele Einzelhändler. Valerie Haller.
Ja, viele Einzelhändler, ganz besonders betroffen allerdings die Modebranche, denn anders als Restaurants, die der Shutdown ja auch hart trifft, ist das Abholgeschäft bei Bekleidung natürlich schwierig. Auch ist die Frühlingsmode oft schon bestellt und muss jetzt bezahlt werden. Ja, und auf der Wintermode bleiben die Läden haufenweise sitzen, eine 500 Millionen Kleidungsstücke schätzt man. Also alles nicht ganz so einfach, vor allem da es vielen Unternehmen schon vor Corona nicht besonders gut gegangen ist, auch wegen der Konkurrenz durch den Onlinehandel. Nun hat es also das Traditionsgeschäft Adler erwischt, weil der Umsatz wegen Corona eingebrochen ist. Insolvenz wegen Überschuldung, allerdings mit dem Ziel, das Unternehmen zu sanieren. Der Geschäftsbetrieb soll erstmal fortgeführt werden. Adler gehört zu den größten Textileinzelhändlern Deutschlands, zählte zuletzt über 3000 Mitarbeiter und betreibt in Deutschland 142 Geschäfte und einen Onlinehandel. Der zweite Shutdown entwickelt sich zum Desaster für die Bekleidungsbranche. Neben Adler mussten auch Esprit, Hallhuber und andere Insolvenz anmelden. Der Einzelhandel spricht von gravierenden Schäden des Shutdowns. 50.000 Geschäfte stecken laut Verband in Existenznot. Eine 250.000 Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel. Sie fordern mehr und vor allem schnellere Staatshilfe. Vor allem aber wünscht sich der Einzelhandel eine klare Perspektive, wann es wie weitergeht.
Danke an die Börse, Valerie. In Deutschland ist die Zahl der meisten meldepflichtigen Infektionskrankheiten zuletzt deutlich zurückgegangen. Dazu gehören Grippe, Windpocken oder Erkrankungen durch Noroviren. Zwischen März und Anfang August registrierte das Robert-Koch-Institut 35% weniger Fälle, als zu erwarten gewesen wäre. Ein Grund seien die Corona-Maßnahmen, ein anderer die geringere Zahl von Fernreisen. So gab es auch weniger Malaria-Fälle. Häufiger habe man nur die Hirnhautentzündung FSME registriert, die von Zecken übertragen wird. Nach den heftigen Schneefällen leidet Spanien nun unter einer Kältewelle und wieder ist Madrid betroffen. Dort sollen die Temperaturen in den kommenden Nächten weit unter minus 10 Grad fallen. Deshalb bleiben Schulen geschlossen und der Nahverkehr ruht. Das andere Extrem bekommt Griechenland zu spüren. Bei Temperaturen von bis zu 31 Grad verbrachten viele trotz Corona-Lockdown ihren Tag am Strand. Und das mitten im Januar.
In diesen Wochen jährte sich ein Ereignis zum 125. Mal, ohne dass die Welt nicht wäre, was sie ist. Ohne dass die Menschen ihre Träume nicht bebildern könnten, jedenfalls nicht so, wie es die laufenden Bilder der Brüder Lumière von Anfang an verhießen. Das Kino, dieser magische Ort, der in eine andere Welt entführt, sobald das Licht erlischt und der Vorhang sich öffnet. Allein und doch nicht allein ein emotionales Gemeinschaftserlebnis, für das das Heimkino zu Hause kaum Ersatz ist. Da mag der Bildschirm noch so groß sein. Und doch ist jetzt in Corona-Zeiten das Kino in ernster Gefahr. Die Bundesregierung hat die Hilfen für kleine Häuser gerade auf 25 Millionen Euro aufgestockt. Schwer wird es aber für den Mittelbau und auch die großen Häuser, wo jetzt eigentlich die Blockbuster anlaufen würden. Über den Kampf einer ganzen Branche, Sabine Schulz.
Wo
ist 007?
Das fragen wir uns schon lange.
James?
Der neue James Bond, Corona-bedingt wieder und wieder verschoben. Zwangspause für die Kinos. Seit Monaten kein Umsatz, nur Kosten. Nicht alle werden die Krise überstehen, einige haben schon aufgegeben. Hilfspakete des Bundes sollten die Kinobesitzer über den zweiten Shutdown retten. Manchen hilft's, vielen nicht, oft liegt es am Kleingedruckten. Hans-Joachim Flebbe betreibt Kinos in 8 Städten. Darunter das Ari in München und der Berliner Zoopalast. 8-mal Miete, Gehälter, Verluste. Dennoch gilt er als Einheitsgesellschaft. Für alle 8 Standorte gibt es nur ein Überbrückungsgeld.
Wir sind total frustriert und das ist der ganze Kino-Mittelstand, dass von der zugesagten Hilfe so gut wie nichts angekommen ist. Und wir sind absolut ärgerlich, weil wir auch gar keine Chance haben, mit den Entscheidern mal drüber zu sprechen, was denn da schiefgelaufen ist.
Soul heißt das neue Abenteuer der Disney-Pixar-Animationsstudios mit Witz und Charme und klugen Einblicken in die menschliche Seele. Ein Feuerwerk an Fantasie. Nur nicht im Kino, sondern für Kunden des hauseigenen Streamingdienstes. Die Pandemie verstärkt den Streaming-Trend. Nur noch Couch statt Kino?
Wenn die Besucher dann nach Monaten Netflix-Konsum dann wieder ins Kino gehen, werden sie feststellen, sie haben was vermisst.
Bilder für die große Leinwand. Der großartige Film des Iraners Rasolov, doch das Böse gibt es nicht, über Gehorsam und Widerstand in einem autoritären Regime. Auch der Berlinale-Gewinner hat es im November nicht mehr ins Kino geschafft. Jetzt liegt er auf Halde. Herbe Einbußen für den kleinen Verleih Grand Film, der den Film herausbringt.
Kein Autor kann sein Buch direkt in die Buchhandlung tragen, sondern es braucht halt irgendwie einen Verlag, der sein Sortiment zusammenstellt, der da auch eine gewisse inhaltliche Ausrichtung mit transportiert. Ohne die Verleiher gäbe es kein Kino.
Und ohne Überbrückungsgeld bald keine Verleiher? Viele der rund 40 unabhängigen deutschen Verleiher fallen durchs Raster, sehen nichts von den Corona-Hilfen. Schon gar nicht für internationale Kinoperlen jenseits deutscher Filmfördersysteme.
Ich glaube, jetzt muss einfach geschaut werden, dass man die Verleiher, die diese kulturell wichtigen Filme auch ins Kino bringen, halt irgendwo mitnimmt. Ja, und das kann sein. Ich glaube, wir sind da irgendwo hinten runtergefallen.
Kann das Kino Corona überleben? Was fehlt, ist ein konstruktiver Dialog zwischen Politik und Kinofilmbranche. Und ein Kassenknüller wie
James Bond.
Der soll nun ab April die Kinos wieder füllen.
Sie sind zu spät.
Wenn es denn diesmal klappt und die Pandemie das zulässt.
Salut. Wenn wir das nicht tun, wird es nichts mehr zu retten geben.
Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich ganz zuletzt.
Ja, so ist es. Und bis dahin helfen wir, den Trennungsschmerz zu mildern. Immer in der ZDF-Mediathek und hier jetzt im ZDF-Montagskino. Dunkirk, ein spannendes Kriegsdrama über die Rettung britischer Soldaten aus dem Kessel von Dünkirchen 1940. Soll sich sehr lohnen. Eindrucksvolles Kino. Ja, so viel von uns für heute.
Allerdings ist der Nachrichtentag noch nicht vorbei. Deshalb lohnt sich um 8:45 noch das Heute-Journal-Update mit Nazan Gökdemir. Bis morgen.
Tschüss.
Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ein neues Jahrzehnt hat begonnen. Die Gelegenheit also mal zu schauen, wie die letzten 10 Jahre im Vergleich zu den Jahrzehnten zuvor war. Und was man hier eindeutig sieht, die Temperatur ist immer weiter gestiegen. Das folgende Jahrzehnt war immer wärmer als das vorherige. Und wie man hier sieht, die letzten 10 Jahre waren besonders warm. Also die Tendenz ist eindeutig, es wird immer wärmer in Deutschland. Und das ist die Analyse des Deutschen Wetterdienstes. Schauen wir mal auf das Wetter in Deutschland. Und da bekommen wir von Norden Regen. Und dieser Regen geht allmählich in Schnee über, hier über der Mitte Deutschlands, und setzt sich morgen weiter in den Süden durch. Und das Ganze im Detail. Von Südwest nach Nordost in diesem schraffierten Bereich müssen Sie mit Glätte rechnen. Durch Schnee, aber auch durch Glatteis im Nordwesten und im Norden. Viele Wolken mit Regen. Im Süden kommt der Schnee später an. Das bei Temperaturen von minus 12 Grad an den Alpen und 5 Grad an der Nordsee. Dort ist es am mildesten. Morgen im Tagesverlauf setzt sich der Schnee weiter allmählich in den Süden durch. Im Nordwesten lockert es auf. Hier kommt sogar die Sonne hervor. Der Wind ist teilweise kräftig aus Nordwest. Im Süden kräftig aus Südwest. Und weiterhin müssen Sie mit Schneeglätte rechnen. Bei höchsten Temperaturen von 0 Grad im Vogtland und 8 Grad im Westen Deutschlands. Die kommenden Tage. Am Mittwoch gibt es weiteren Regen und Schnee bei minus 1 bis 6 Grad. Ab Donnerstag wird es kälter und der Schnee fällt hauptsächlich in den südlichen Landesteilen.